Syndrome. Was sind Syndrome? Ja, das sind komplexe Krankheitsbilder, wo das Auge ein gewisser Hinweis sein kann auf eine Gesamtveränderung des Kindes, auf ein gesamtes, oft auch erbliches Krankheitsbild. Meist ist es so, dass die Kinderärzte uns die Kinder schicken, weil das Kind verschiedene Anomalien hat. Und die vermuten ein Syndrom oder eine Stoffwechselerkrankung und wollen jetzt einen Augenbefund und fragen, haben Sie da irgend von Auge her einen Hinweis, wo wir weitersuchen könnten? Ja? Zum Beispiel bei der Neurofibromatose wissen Sie, Kaffee-Olé-Flecken, in 6 bis 8 Kaffee-Olé-Flecken sind etc. Sollen wir schauen, ob kleine Neurofibrome auf der Regenbogenhaut sind, die sogenannten Lischknötchen. Wobei das nicht sehr viel Sinn hat, weil wenn das Kind sehr viele Kaffee-Olé-Flecken hat, ein Jahr alt ist, kann man es meistens nur mit der Handspaltlampe anschauen. Die Lischknötchen kommen meist erst später und haben eine bestätigende Bedeutung, haben aber keine pathologische Bedeutung, weil sie für das Sehen nicht wichtig sind. Dann natürlich bei gewissen diesen ganzen zerebralen schrecklichen Erkrankungen, wo die Kinder dann abbauen, wenn die Kinder auffällig sind, wird gefragt, sehen Sie einen kirschroten Fleck in der Makula durch diese Lipideinlagerungen in der Netzhaut? Ist die Netzhaut verdickt, weißlich, und in der Makula, wo sie ja besonders dünn ist, scheint es aber rötlich durch, daher kirschroter Fleck, das schaut aus wie bei einer Arterienverschluss. Dann Verdacht auf Marfan, Linsensubluxation, gar nicht so wenig. Kinder sehen wir ja, und sagen, hoppala, da ist die Linse verrutscht. Ja, und die schicken wir dann auf die Kinderklinik um mit Verdacht auf Marfan. Galaktosämie kommt wieder umgekehrt zu uns. Ich erinnere mich an ein einziges Kind, wo wir aufgrund der Konfiguration einer Katarakt gesagt haben, das schaut irgendwie so komisch aus, bitte noch einmal alles Galaktosämie durchscreenen, und das ist durch irgendwelche Screeningmaschen da gefallen, das hatte wirklich eine Galaktosämie, aber die kommen von der Kinderklinik zu uns. Hornhauttrübungen bei Mukopolysaccharidosen, Hornhauttrübungen gehören auch immer pädiatrisch abgeklärt, weil Stoffwechselerkrankungen sein können. Was sind das jetzt für komischen Anomalien? Eben die Definition eines Syndroms. Ja, so kleine Fehlbildungen sind Produkt einer gestörten Embryogenese und haben meist keine Beeinträchtigung der Funktion. Aber wenn viele verschiedene Fehlbildungen auffällig sind, dann muss man weiterschauen und sucht eine etiologische Abklärung. Also rein vom Habitus des Kindes, ja, Zahnstellungsanomalien, ja, Maxillarhypoplasien, auffälliges Filtrum, zu kurz, zu lang, so eigenartigen Biss, präaurikuläre Anhängsel, die Ohren sind verändert. Ja, also das meistens machen Sie ja das nicht die Diagnose als Augenarzt, aber es ist gut, wenn Sie als Augenarzt über die Augen hinausschauen, ja, und auch das Gesicht anschauen und die Kinder anschauen. Ja. Was fällt jetzt auf beim Auge? Zusammengewachsene Augenbrauen, sehr lange Wimpern, verschiedene Arten von Epicanthus, Hypertelorismus, sehr weiter Augenabstand, sehr enge Augen, dann Spaltbildungen, eine Ptose, verschiedenfärbige Iris, Brushfield-Flecken, ja, hinweisend auf Trisomie 21, blaues Klären, Kollagenosen, also Erkrankungen des Bindegewebes, Hornhauttrübungen, völliges Fehlen der Iris oder Linsenluxationen. Hier sehen Sie so aus einem Artikel, also auffällige Kinder. Ja, also nicht jede Auffälligkeit muss wirklich in einem Rahmen eines Syndroms sein, aber die Kinder haben eben nicht nur solche Auffälligkeiten, sondern haben oft auch mehr. Hier sehen Sie ein Beispiel für Lischknötchen. Diese braunen Punkte sind gar nicht, wenn man nicht ein bisschen das einmal gesehen hat, so leicht zu unterscheiden von den normalen braunen Pigmentierungen. Sie sind viel anders zusammengesetzt, so hellbraun und eher glatter begrenzt. Hier sehen Sie den berühmten kirschroten Fleck. Ja, da diese Einlagerungen in der Netzhautmitte und da scheint die Makula durch. Dass diese Öltropfenkatarakt, das schaut wirklich aus, ist nicht eine wirkliche Linsentrübung, sondern wie wenn es einen Tropfen Öl in einer Flüssigkeit haben. Ja, also so muss man sich das vorstellen. Und hier, was ist da? Da ist plötzlich der Linsenrand zu sehen, Entschuldigung. war, ist eben da weiter oben Linsensubluxation. Ganz wichtig ist, dass die Veränderungen am Auge, ja, es gibt eine sehr schöne Arbeit, The Eye as a Window for eben Inborn Error of Metabolism. Ja, also das Auge ist das Fenster, nicht nur zum Schauen, sondern auch zur Diagnose von so manchen Erkrankungen. Die Veränderungen können der Systemerkrankung vorausgehen. Das ist deswegen wichtig, weil es bei manchen angeborenen Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel dem Morbus Fabry, Morbus Gaucher, diesen Erkrankungen, heutzutage Enzymersatztherapien gibt. Und je früher man die einsetzen kann, desto besser. Daher, wenn dem Augenarzt was auffällt, lieber einmal zu oft an eine Spezialabteilung schicken, als das hintanstellen. Kongenitale Stoffwechselerkrankungen sind von der Art her und von der Abklärung her ein derart riesiges Kapitel, dass das für einen Augenarzt meiner Meinung nach nicht zu bewältigen ist, weil es gibt immer wieder was Neues und auch die Kollegen und Kolleginnen auf der Kinderklinik sind damit ständig mit neuen Dingen konfrontiert. Es gibt nur, hier habe ich Ihnen aufgeführt, so große Gruppen, eben Aminosäurestoffwechsel wäre der Albinismus, Zystinose hat auch ein ganz typisches Bild, so kristalline, ich sage immer, das sind Swarovski-Augen, kristalline Einlagerungen in der Hornhaut, wenn man das einmal gesehen hat, das ist so typisch, ja. Und Homozystinurie macht eine Linsenverlagerung. Ja? Galaktosämie macht eine Katarakt. Die Kinder werden in Österreich stoffwechselmäßig sehr super gescreent. Ja? Neonatal-Screening, also die werden eigentlich erfasst schon. Ja? Also die muss irgendwo durchrutschen, dass das eine ausgeprägte Galaktosämie ist, die zu einer Katarakt führt. Mukopolysaccharidosen zeige ich Ihnen dann noch eben ein paar Beispiele. Dann Mineralstoffwechsel, Kupferstoffwechselerkrankung, ja, Morbus Wilson, Kaiser-Fleischer-Ring und alle diese Dinge. Also das ist unendlich viel. Es ist nicht, das sind natürlich Spezialabteilungen, aber eben so Dinge wie Hornhauttrübungen, dass wenn das einem Augenarzt auffällt oder eben beim Morbus Fabry, die Cornea verticillata, diese Einlagerungen, das sollte man dann weiterschicken. Mukopolysaccharidose ist gar nicht so selten, ja, gibt es also unendlich viele Ausprägungen, es gibt ja auch verschiedene Gruppen, sprechen sehr gut auf die Enzymersatztherapien an, wenn man das rechtzeitig durchführen kann. Augen, Hornhauttrübungen, die Kinder sind sehr photophob, die haben auch deswegen die gestörte Dämmerung sehen, weil sie Netzhautmitbeteiligung haben und hier kann man mit den Enzymersatztherapien, wenn man es rechtzeitig macht, nicht so sehr die Rückbildung als das Fortschreiten verhindern. Ja, hier sehen Sie Corneal Clouding, die haben dann Netzhautdegenerationen und so weiter, können Glaukom haben, die Netzhaut, die Hornhautprobleme können mit einer Hornhauttransplantation bekämpft werden. Die tapetoretinale Degeneration kann man leider nicht therapieren, aber man kann das Fortschreiten verhindern. Ein paar Beispiele noch auch aus unserem Ambulanz, aus unserem Patienten. Sie werden das dann noch hören, bei einer Katarakt, vor allem bei einer beidseitigen, die einseitigen sind fast nie bei Syndromen, gibt es ein Syndrom, das Abkürzung heißt Congenital Cataract Facial Dysmorphia Neuropathie, das, wo ich Ihnen dann noch Bilder zeige, dann eine höhere Myopie, ein retardiertes Kind und eine Retinopathie, könnte ein Cohen-Syndrom sein, hervortretende Augen, Exophthalmus, Schielstellung, auffälliger Habitus, auffälliges Kopferl bei den Kindern, vorzeitige Verknöcherung, ja. Dann ein Dermoid an der Korneoskleralgrenze, ein Schielen im Rahmen eines Retraktionssyndroms, ein sogenanntes Goldenhaar-Syndrom und das hier wäre bei einem Wardenburg. Ganz schnell noch zu diesem CCFDN-Syndrom. Wir haben in Wien durch irgendeine Fügung, das ist ein gar nicht so häufiges Krankheitsbild, also eine relativ große Anzahl an diesen Patienten, zufällig sozusagen geliefert bekommen und sind dadurch charakterisiert, die Kinder haben alle eine kongenitale Katarakt, irgendwie eine typische Fazies und entwickeln sehr bald dann eine demyelinisierende periphere Neuropathie. Als Säuglinge sind das sogenannte Floppy Children, also die so total, die haben viel zu später Kopfkontrolle, die ganz können sich später umdrehen, die ganze motorische Entwicklung ist verzögert. Die werden ja Katarakt operiert, dann werden sie optisch rehabilitiert und trotzdem ist die allgemeine Entwicklung so schlecht. Diese Erkrankung tritt eigentlich fast nur in der Roma-Bevölkerung auf, eine bestimmte ethnische Herkunft, und ist fast alles auf eine einzige Mutation zurückzuführen, Vererbung autosomal rezessiv, das kann man genetisch nachweisen. Wichtig ist das Ganze deshalb, erstens einmal wegen Wiederholungsrisikos und wegen dieser demyelinisierenden peripheren Neuropathie muss man die Kinder sehr früh einer weiteren Betreuung zuführen. Wodurch werden wir als Augenärzte jetzt vielleicht noch hingewiesen, dass das sein könnte? Diese Augen sind sehr klein, ja, haben ein Mikrophthalmus, ein Mikrokornea, eine extrem kleine Pupille, haben das Floppy Eyelid Syndrom, dass das Oberlid einfach immer umkippt. Ja? Neigen zu Kontaktlinsenunverträglichkeit, was uns besonders freut, weil wir ja die Kleinen mit den Kontaktlinsen optisch rehabilitieren. Wenn man sie frühzeitig dann mit einer sekundären IOL versorgt oder überhaupt schon primär, dann bilden sich sehr häufige Nachstau, also die Augen reagieren sehr stark, sie kriegen einen Nystagmus. Diese Kinder haben, weil sie so eine enge Pupille haben, was den Vorteil oder Nachteil, wie sie es nehmen wollen, hat, dass man weder refraktionieren noch den Fundus anschauen kann, geht die Untersuchung schneller. Die haben einen besseren Nah- als Fernvisus, weil sie stenopäisch sehen durch diese Mikropupille. Hier sehen Sie eine Schar von diesen Kindern, ja, typische Fazies, ja, und auch diese Ataxien, die sie ganz typisch haben. Also man sollte das einmal gehört haben, ja, also kongenitale Katarakt bei Mikrophthalmus, Mikropupille, irgendwelchen Problemen beim Operieren, ethnische Herkunft, ja, bitte nie wem auf den Kopf zu sagen, sie sind Roma, ja, bitte, das macht man nicht. Das werden Sie ja wahrscheinlich wissen, sondern das ist völlig klar, also das ist einfach dort endemisch. Ja? Hier diese ganz typisch, die haben so eine typische Gangstörung, also die aus unserem Team, die Kollegen, wir kennen diese Patienten schon, weil man das eben so sieht. Gut, zum nächsten, das ist auch gar nicht so selten, weil diese Kinder fallen auf eine sehr höhere Myopie, bei Kindern ist ja nicht ganz typisch. Ja, das wäre auch zu weit, das alle diese Krankheitsbilder durchzusprechen, aber diese Kinder fallen auf, auch durch eine ganz bestimmte Fazies, sind retardiert, haben eine hohe progrediente Myopie und haben ganz eine typische chorioretinale Dystrophie wie eine Bullseye Makula und pigmentosaartige Pigmentierungen und auch entsprechende Netzhautdysfunktion. Typische Fazies ist dieser, genau wie hier, also das kurze Filtrum, wir schauen wirklich alle so, ja, und dann haben sie ganz typische Finger. Wenn ich einen Verdacht auf ein Cohen-Syndrom habe, dann schaue ich mir die Hände dieser kleinen Patienten an. Die haben schmale Hände und Füße und so ganz schmale Fingerl, also kurze Fingerl, das viel zu schmal, und dann hätten sie auch Sandalenzehen, naja, als Augenarzt sehen wir das nicht, außer es ist Sommer, ja, weil dann normalerweise haben die Kinder ja Schuhe an. Ja. Wichtig ist also bei einem retardierten Kind mit dieser hohen Myopie, mit dieser eigenartigen Netzhaut, mit diesem Gesichtsausdruck einfach daran denken und einen Pädiater bitten, das abzuklären oder den Eltern auch das zu sagen. Ganz typisch wäre auch noch, die haben im Blutbild Veränderungen, eine Granulozytopenie eben und diese typischen Allgemeinsymptome. Aber man sollte das Syndrom gehört haben, ist gar nicht so selten. Dann noch ein Kapitel, das auch wichtig ist, kraniofaziale Dysplasien. Veränderungen des knöchernen Gehirnschädels oder im Gesichtsschädel. Beim Gehirnschädel sind die Kraniosynostosen, die vorzeitigen Verknöcherungen der Schädelnähte. Wenn das vorzeitig verknöchert, hat das Gehirn keinen Platz zum Wachsen, es kommt zum erhöhten Hirndruck. Ja. Wenn das vorzeitig verknöchert alles, ist auch die Augenhöhle sehr flach, die haben also einen totalen Exophthalmus, Lidschlussdefizite, hier gibt es bestimmte Krankheitsbilder, Morbus Crouzon, Morbus Apert, auch mit Extremitätenfehlbildungen. Oder es sind die sogenannten Kiemenbogensyndrome, die den Gesichtsschädel betreffen. Da ist für uns Augenärzte zum Beispiel das Golden-Haar-Syndrom wichtig, das zeige ich Ihnen auch noch. Eben bei den Kraniosynostosen, charakteristische Schädelformen, da gibt es eine sehr schöne Übersichtsarbeit, ich habe ein Bild hineingegeben, da gibt es unendlich viele Syndrome. Ja. Hier sehen Sie das, Also das ist ein sehr schönes Bild. Ja, das sind Extremitäten, Fehlbildungen dazu beim Apert und so weiter. Das wäre ein typisches Bild für ein Croissant. Ja, wir haben zum Beispiel, das sind also zum Beispiel Fehlzuweisungen, ohne einen Vorwurf zu machen, aber das Kind, so ein Kind wurde mir zugewiesen mit der Verdachtsdiagnose Schilddrüsenüberfunktion oder kongenitales Glaukom. Allein das Gesichtsausdruck, ja, die haben auch so ein bisschen so eine Papageiennase, also das war für mich ein Croissant-Kind, ja, das ist völlig klar und das sollte eigentlich primär, sollte das nicht der Augenarzt, sondern der Pädiater erkennen, aber der Augenarzt muss wissen, dass die eben diesen Exophthalmus haben. Das Ganze ist jetzt also bitte eben kein kosmetisches Problem, sondern man muss verhindern, dass die Kinder eine, wenn man das nicht entsprechend therapiert, vor allem, dass die Kinder an einer Optikusatrophie erblinden. Ja? Diese Kinder haben sehr häufig einen Strabismus, auch deshalb, weil die Orbite verändert sind und der Ursprung mancher Augenmuskeln dann eben völlig und auch die Funktion der Augenmuskeln also völlig anders ist als bei einer normal konfigurierten Orbite. Sie haben häufig ungewöhnlich hohe Refraktionsfehler, haben eben Optikusatrophie, also wenn man Stauungspapille vermutet, also es gehört unbedingt ein Fundusbefund dazu und können aber auch zusätzliche Missbildungen haben. Wichtig ist, dass es gibt da Studien und das, deswegen finde ich das so wichtig, also der Hauptgrund für den Visusverlust ist meist eine nicht die Optikusatrophie, sondern eine Amblyopie durch Strabismus oder einen unkorrigierten Brechungsfehler. Daher gehört da ein kompletter Augenbefund gemacht. Vom Gehirnschädel zu den Kiemenbogensyndromen zum Gesichtsschädel, das Golden-Haar-Syndrom, werden Sie vielleicht auch einmal wo lesen oder gelesen haben. Das ist deswegen so typisch, weil das Augenveränderungen macht, die man gar nicht so selten sieht. Die Kinder haben an der Korneosteralgrenze ein Lipodermoid, können Oberlidkolobome haben, haben ein Retraktionssyndrom, ein Duan-Syndrom, also eben ein Schielen, das schaut aus wie eine kongenitale Abduzenzparese. Ja, also sie können nicht nach außen schauen auf der betroffenen Seite. Wenn sie nach nasal schauen, dann wird die Lidspalte enger. Ja, haben eine Mandibularhypoplasie, also Kiemenbogen, auch Kieferfehlbildungen, haben typische Ohrmissbildungen, können schwere Wirbel, Herzmissbildungen und so weiter. Alle diese schweren Sachen haben, aber oft sind es nur ganz wenige Sachen. Hier sehen Sie dieses Lipodermoid an der Korneoskleralgrenze. Also wenn ich ein Kind, hier sehen Sie das auch. Ja? Hier sehen Sie ja, das Duan-Syndrom, das hat er da, weil er kann da nicht nach außen schauen. Ja, also das ist links, weil da schaut er sehr, wenn er normalerweise auf die Seite schaut, müsste er ja hier auch nach außen schauen. Ja? Das wäre ein Oberlidkolobom. Auch hier bis Sie wie so die Nase, da die Spaltbildung, hier Ohr. Fehlbildungen, ja, wie bis so Gehörgangsfisteln, eben entsprechende Fehlbildungen. Dann noch schon fast zum Abschluss, ein Syndrom noch, das fällt auf durch eine Heterochromie, verschiedenfärbig gefärbte Regenbogenhaut, das ist das sogenannte Wardenburg-Syndrom Typ 2, das gehört zu den Syndromen, die auch abgeklärt werden im Zusammenhang Arbeit mit den Kollegen von der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung, weil diese Kinder eine Schwerhörigkeit haben. Also wenn Kinder, wo ihnen bei diesen Hörtests etwas auffällt, dass da eine Schwerhörigkeit ist, schicken uns die Kollegen von der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung die Kinder auch zum Augencheck. Ja? Hat eine Innenohrschwerhörigkeit und Pigmentstörungen des Auges, der Haare und der Haut. Auf der betroffenen Seite, Sie werden dann ein Bild sehen, fehlt eben das Pigment im Auge. Und was hat das mit der Schwerhörigkeit zu tun? Wir brauchen auch irgendwo zum Hören bei den Sinneszellen ein Pigment im Ohr und dort fehlt es auch. Deswegen hören die auf dieser Seite schlecht. Haben eine auffällige Heterochromie der Iris und auch auf der Netzhaut Pigmentstörungen. Es gibt ein Gen, das man nachweisen kann. Hier, ja, wunderschöne Heterochromie. Ja, das ist keine blaue Kontaktlinse, sondern hier ganz eine dunkle Iris, hier eine komplett blaue. blaue helle Iris. Hier die dazugehörigen Fundusbilder. Auf der einen Seite, wo die Iris dunkel ist, ganz ein normaler Fundus. Auf der anderen Seite, schaut irgendwie komisch aus, da schaut ein bisschen albinotisch aus, ja, wenn Sie sich an das Bild vorhin denken. Und da nach peripher total Pigment hingeschoppt. Ja, das ist ein Wardenburg-Syndrom 2. Wenn er schon von der HNO kommt, ist eh logisch. Ja, wenn er nicht von der HNO kommt, eine einseitige Hörstörung fällt ja normalerweise nicht gleich auf. Wenn man sowas sieht, Heterochromie mit so einem Fundusbild, dann sollte man eben auch fachärztlich abklären lassen von der HNO. Noch ein Krankheitsbild, das deswegen wichtig ist, weil das eben auch über das Auge hinausgeht vom Betroffensein, ist das, wenn man das sieht. Man schaut jetzt hinein, das kann, Sie werden es nicht glauben, auch ein Zufallsbefund sein. Die Kinder müssen nicht visuell extrem auffällig sein. Ja, ein Schreck, um Gottes Willen, was ist das? Da ist im Bereich der Papille ist da nichts normal, das ist ein sogenanntes Optikuskolobom. Wichtig ist zu wissen, dass dieses Optikuskolobom nicht verursacht ist durch eine fehlende Verschluss der Augenbecherspalte, sondern das ist eine vaskuläre Störung. Das hat man sehr schön nachweisen können. Wo haben wir noch viele Gefäße? Wo braucht man die? In den Nieren. Ja? Es sind auch die Nierengefäße verändert. Also wenn man sowas sieht bei einem Kind oder auch bei einem Erwachsenen, dann schicke man ihn bitte tunlich auf die Nephrologie und lässt einen Nierenbefund machen. Ja, weil das kann zu diesem Syndrom dazugehören, papillorenales Syndrom, wird ein genetisch bedingtes Syndrom, Veränderungen auf Pax 2 gehen. Eben dieses Bild sollte man gesehen haben, die können, Kinder können, haben oft einen erstaunlich guten Visus, also so Nierenultraschall, Nierenlaborwerte bestimmen lassen. Genetische Beratung in der Ophthalmologie machen wir natürlich nicht selber, das dürfen wir auch gar nicht, wenn Sie nicht Facharzt für Genetik sind. Aber wichtig ist ein bisschen was zu wissen und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wird das auch sehr interessant. Es ist häufig eine autosomal-rezessive Vererbung. Es gibt auch wenige Sachen, die werden auch autosomal-dominant oder X-chromosomal vererbt. Sie werden das dann noch am Nachmittag bei den Netzhautdystrophien hören. Dann gibt es mitochondriale Vererbung, Vererbung nur durch die Mutter möglich. Es muss nicht all, können auch Spontanmutationen sein, die dann aber eben weitergegeben werden. Es gibt natürlich auch zum Beispiel bei diesen schweren auch Retardierungssyndromen wie das CCFTN-Syndrom oder überhaupt natürlich bei sonstigen Syndromen ist bei manchen Krankheitsbildern eine Pränataldiagnostik möglich, auch das Glaukom wird vererbt. Es ist natürlich eine schwierige Frage, einen Schwangerschaftsabbruch zu befürworten aus ophthalmologischer Indikation, aus rein ophthalmologischer Indikation. Wie jeder Schwangerschaftsabbruch ja eine schwere Indikationsstellung ist und eine für die ganze Familie eine große Belastung ist. Also meiner Meinung nach ist eine kongenitale Katarakt oder ein kongenitales Glaukom, wenn kein, sonst eigentlich nichts ist, also ich persönlich würde mir überhaupt sehr schwer tun mit dieser Indikationsstellung, aber meiner Meinung nach ist ein kongenitales Glaukom oder eine kongenitale Katarakt oder bitte um Gottes Willen ein Albinismus. Ja? Keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch, auch wenn man es genetisch nachweisen kann und eine Pränataldiagnostik macht, aber natürlich muss man die Eltern dahingehend beraten, bei schweren eben vererblichen Augenkrankheitsbildern, aber das macht dann die Humangenetik, das dürfen wir auch gar nicht machen. Ja? Hier sehen Sie die genetische Beratung, dass in dieser Familie was vererbt wurde, ist irgendwie klar. Ja? Das ist eine Blepharoptose, Epicanthus inversus Syndrom. Ja? Das hat einfach hier die ganze Familie. Ja? Da braucht man eigentlich gar nicht mehr fragen nach der genetischen Beratung, weil das ist komplett. Und hier sehen Sie eben also ein Bild, das war eine Familie eben mit Kindern mit CCFTN-Syndrom, wo eben genetische Beratung stattfindet. Zusammenfassend wäre nur noch zu sagen, dass Sie, auch wenn Sie nicht an einer Spezialabteilung, an einer Klinik tätig sind, auch draußen in der Ordination oder wo auch immer, wissen sollten, dass wir Augenärzte eine gewisse Bedeutung haben in der Frühdiagnostik von Syndromen, dass Sie gewisse Veränderungen am Auge rechtzeitig bei Kindern oder auch bei Erwachsenen richtig deuten können. Eben wie Sie gesehen haben bei dem einen Kind, wo der Vater einfach als Nystagmus gelaufen ist, das war ein Albinismus, ja, dass man das richtig deuten kann. Eben, man sollte übers Auge hinausschauen, ja, das ist doch ganz wichtig und nicht nur durch die Spaltlampe oder einfach nicht nur untersuchen, sondern man muss den Gesamtaspekt des Patienten sehen. Wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, also zwischen Kinderarzt, Augenarzt und genetischen Beratungsstellen. Wenn jemand von Ihnen sich dafür interessiert, es gibt im Internet frei zugängliche Datenbanken, ja, um ihm über Online Mendelian Inheritance in Man, also über genetisch bedingte Erkrankungen, Syndrome, ist eine super Datenbank, und auch das Orphanet, seltene Erkrankungen, ja, ist eine sehr schöne, relativ neue Datenbank, auch mit sehr guten weiterführenden Informationen. Und ich glaube einfach, es ist also doch ein, abgesehen von dem, dass es ein sehr interessantes Gebiet ist, ist es also doch auch ein sehr bedeutsames Gebiet, und daher sollten Sie das auch einfach für Ihre Ausbildung und für Ihren beruflichen Weg mitnehmen. Danke.